Ja, Herr, wir wollen dich jetzt darum bitten, dass du Gnade schenkst zum Reden und zum Hören. Lass dein Wort in unseren Herzen Frucht bringen, lass es aufgehen, Herr, dass wir dich vernehmen. Amen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch bin. Ich freue mich, dass mich meine Frau jedes Mal begleitet. Das ist nicht selbstverständlich. Schön, euch zu sehen. Es ist schon einige Jahre her, da warb die Deutsche Bank mit dem Slogan: Vertrauen ist der Anfang von allem. Nach dem Bankenskandal wird sich vielleicht der eine oder andere fragen, ob diese Aussage denn so noch stimmt. Schließlich war ja auch die Deutsche Bank darin sehr stark involviert. Wie sollte man da noch von Vertrauen sprechen können? Und dennoch ist dieser Satz, Vertrauen ist der Anfang von allem, eine tiefe Wahrheit. Ohne Vertrauen könnten wir nicht leben. Ohne Vertrauen könnten wir auch nicht miteinander leben. Das lässt sich an ein paar ganz einfachen Beispielen auch deutlich machen. Ihr sitzt gerade mehr oder weniger entspannt auf euren Stühlen und vertraut darauf, dass der Stühlebauer keinen Mist gemacht hat und ihr noch am Ende des Gottesdienstes auch auf euren Stühlen sitzen bleibt und nicht zusammengekrocht seid. Einige sind mit dem Auto hier und ihr vertraut darauf, dass bei dem letzten Werkstattbesuch der Mechaniker eure Bremsen richtig gewartet hat und ihr beim Bremsen eben nicht irgendwo in ein Auto reinrutscht. Viele von euch haben ein Handy und ihr vertraut darauf, dass beim Telefonieren nicht der Akku platzt. Das soll ja alles schon mal vorgekommen sein. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ohne Vertrauen könnten wir nichts essen, könnten wir nichts trinken, könnten wir keine Geräte oder Maschinen benutzen. Wir können uns nicht dauernd alle Faktoren unseres Lebens vor Augen führen und überprüfen und gucken, ob alles funktioniert oder nicht funktioniert. Das würde uns regelrecht lebensunfähig machen. Wir haben gelernt, den täglichen Herausforderungen, wie ich sie gerade auch oben beschrieben habe, so sehr zu vertrauen, dass wir nicht immer nachfragen, wenn wir uns auf dem Stuhl sitzen, hält der auch? Dass wir nicht nachfragen, wenn wir unser Handy benutzen, muss ich jetzt Angst davor haben, dass der Akku platzt oder nicht? Nein. Wir vertrauen darauf, dass die Menschen, die daran gearbeitet haben, ihre Arbeit vernünftig gemacht haben. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ja, das ist eine Grundbedingung des Lebens. Und Misstrauen ist das Ende von allem. Und wir leben eigentlich ständig in dieser Spannung zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen Gewissheit und Angst, zwischen Hoffnung und Verzagtheit. Und unser Bibeltext, um den es heute Morgen gehen soll, der spiegelt das auch zu einem großen Teil wider. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 15, die Verse 1 bis 6 und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in eine Erscheinung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber: Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder. Und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach: Mir hast du keine Nachkommen gegeben, und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm: Er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach: Siehe gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm: So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Wir erleben Abraham in diesen Versen als einen verzweifelten, verzagten Mann. Er hat sich aufgrund der Aufforderung Gottes auf den Weg gemacht und hat viel mit diesem Gott erlebt, über Jahre hinweg. Aber nun kommt er in diese Frage, die ihn beschäftigt. Was wird aus mir werden? Das ist eine sehr existenzielle Frage. Was wird aus mir werden? Sie gehört zu den drei großen Lebensfragen der Menschheit. Woher komme ich? Wer bin ich? Wohin gehe ich? Wir möchten uns den Bibeltext und damit auch diese Erfahrung von Abraham mit drei Wahrheiten nähern. Erstens, nur in der Anfechtung lernen wir Vertrauen. Zweitens, nur wer Vertrauen hat, kann Angst überwinden. Und drittens, Vertrauen wächst im Wagnis des Glaubens. Zu dem Zeitpunkt unserer Geschichte hieß Abraham noch Abram. Und erst zwei Kapitel weiter, als Gott mit ihm einen Bund schloss, bekommt er den neuen Namen Abraham. Ja, von daher reden wir jetzt von Abraham. Kommen wir zur ersten Wahrheit. Nur in der Anfechtung lernen wir Vertrauen. Was wird aus mir? Diese Frage quält Abraham. Wir können sie aus dem Text heraushören. Am Anfang seines Weges bekam Abraham eine große Verheißung, eine dreifache Verheißung: Land, Volk und Segen. Land hatte er mittlerweile. Und Segen im materiellen Sinne hatte er auch. Aber an Nachkommen, an dem Volk, das aus ihm herausgehen wird, das hatte er nicht. Und über dem Warten wurde er älter und älter. Nun müssen wir eines verstehen. Die Nachkommensfrage war für Abraham eine Ewigkeitsfrage. Wir dürfen hier nicht von unserem Denken ausgehen. Für uns sind Kinder und Nachkommen in der Regel sehr schön. Und wir freuen uns über unsere Nachkommen. Aber wir haben in unserer Gesellschaft, oder in unserer Gesellschaft ist es auch so, dass wir Menschen haben, die auch bewusst keine Nachkommen haben wollen. Wir sind in unserer Gesellschaft damit auch schon, sind es schon gewohnt. Für den einen mag es eine Katastrophe sein, für den anderen ist es aber eine bewusste Entscheidung. Damals, zur Zeit Abrahams, war das anders. Nachkommen waren für ihn das, was seinem Leben Zukunft gab. Die Menschen im Alten Testament erlebten Kinderlosigkeit als einen Fluch Gottes, als die Gottverlassenheit, der konkret wurde spätestens dann, wenn die Menschen alt geworden sind und niemand mehr da war, der sie versorgte. Der alttestamentliche Mensch wurde zu seinen Vätern versammelt. Die ganze Hoffnung der alttestamentlichen Menschen richtete sich darauf, hier auf dieser Erde Nachkommen zu haben. Deshalb waren die Kinder für die Israeliten sehr, sehr wichtig. In ihnen lebten sie auf dieser Erde weiter. Sie garantierten die Kontinuität ihres Lebens. Die Nachkommenschaft zu sichern war so wichtig, dass sogar die Schwagerehe eingeführt wurde. Wenn ein Mann verstarb, nahm der Bruder des Mannes die Frau zur Ehefrau, um dem verstorbenen Mann ein Kind zu schenken. Die Nachkommenschaft war etwas ganz, ganz Wichtiges. Kinderlosigkeit war eine Schmach, zeugte vom Fluch Gottes. Die Kinder garantierten nicht vergessen zu werden. Und in den Kindern wurde den Israeliten, sind die Israeliten Teilhaber der Erfüllung der göttlichen Verheißung geworden. Und Abraham hatte keine Kinder. Und er musste fürchten, nicht mehr Teilhaber von Gottes Verheißung zu sein. Und dabei hatte doch Abraham diese Zusage bekommen, dass aus ihm ein großes Volk hervorgehen sollte. Aber jetzt, in seinem Alter, Abraham war zum Zeitpunkt dieser Geschichte ca. 100 Jahre alt. Deshalb sind die Stammbäume für die Alttestamentler so wichtig, weil in den Stammbäumen sie weiterlebten, oder in den Vätern lebten sie weiter. Die Stammbäume drückten die Ewigkeitshoffnung aus. Das zeigte die Linie, die Gott mit den Menschen geht. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Im Neuen Testament lesen wir nur noch von einem Stammbaum. Nämlich vom Stammbaum Jesu. Danach gibt es keine Stammbäume mehr im Neuen Testament. Sie verloren auf einmal ihre Bedeutung. Denn in Jesus Christus ist eine lebendige Hoffnung der Auferstehung der Toten in unser Leben hineingekommen. Die Auferstehung Jesu ist das Unterpfand dafür, dass auch ich auferstehen werde. Jesus ist das Unterpfand dafür, dass ich ewiges Leben ererben werde. Und darum sind die Stammbäume belanglos geworden oder nicht mehr wichtig geworden, weil unsere ganze Hoffnung, unsere Ewigkeitshoffnung in Jesus Christus liegt. Für Abraham war das anders. Nun verstehen wir vielleicht seine Verzweiflung, seine Hilflosigkeit in dieser Nacht. Was wird aus mir werden? Wird mein Name vergessen werden? Wird am Ende nur mein oberster Knecht Eliezer sich freuen und all meine Besitztümer ererben? Was wird aus mir werden? Hat sich Gott hier getäuscht? Hat Gott mich getäuscht? War die Verheißung Gottes falsch? Diese Vertrauenskrise im Blick auf die Zukunft zieht sich wie ein roter Faden durch die Lebensgeschichte von Abraham und auch eben jetzt von Abraham. Und sie zieht sich auch wie ein roter Faden durch unser Leben. Wir fragen heute nicht mehr in so existenzieller Weise nach den Nachkommen. Aber die Frage Abrahams, die ist bei uns auch ganz schön existent. Was wird aus mir werden? Meine Jahre zerrinnen und was für einen Sinn hat dieses Leben, das ich im Moment lebe? Gibt es da einen roten Faden? Hat mein Leben in dieser Welt eine Spur hinterlassen? Welchen Sinn hat mein Leben? Und auch gerade in Zeiten von Corona ist diese Frage eine sehr brennende Frage. Was bringt mir mein Glaube? Und das auch im Blick darauf, dass ich immer wieder höre, dass gerade auch in Glaubensgemeinschaften sich das Coronavirus oft ausbreitet. Was bringt mir mein Christsein? Was bringt mir Jesus? Das genau ist diese Abrahamsfrage. Was wird aus mir werden? Und das ist auch unsere Frage. Auch wenn wir vielleicht uns verbieten, diese Frage zu stellen, weil sie so unreif scheint, weil sie sich so gottlos anhört. Aber das ist unsere Frage, und zwar nicht erst dann, wenn uns eine lebensbedrohliche Krankheit erfasst. Nicht erst dann, wenn uns die Angst vor Corona die Luft zum Atmen nimmt. Nicht erst dann, wenn mich beruflicher Misserfolg belastet und ich vielleicht nicht mehr weiß, wie ich meine Familie ernähren kann. Nicht erst dann, wenn ich keinen Arbeitsplatz mehr habe, weil vielleicht die Firma pleite gegangen ist. Vielleicht auch durch Corona. Das ist eine Frage, die uns mitten im Leben überfällt. Was ist aus meiner Beziehung zu Gott übrig geblieben? Hat sich meine Beziehung zu Gott auf meinen Alltag ausgewirkt? Gott, was kann ich von dir für mein Leben erwarten? Kann ich mit dir in meinem Leben ganz konkret rechnen? Was wird aus meiner Angst, und da spreche ich jetzt auch von mir, was wird aus meiner Angst vor Corona, wenn ich mitbekomme, dass jeden Tag mindestens 1400 Leute in letzter Zeit neu erkranken und in Spitzenzeiten sogar über 2000? Was wird aus mir? Mich beschäftigt diese Frage immer wieder. Aber diese Frage ist keine Peinlichkeit, sondern diese Frage gehört genauso zum Leben mit Gott dazu. Und wir müssen zulassen, diese Frage zu stellen. Ich habe letztes Jahr ein für mich sehr einschneidendes Erlebnis gehabt in meinem Urlaub. Ich war in Österreich auf einer Wanderung durch eine Klamm. Ich habe hier, glaube ich, schon mal davon berichtet. Am Ende der Klamm habe ich ein Schild gesehen. Auf diesem Schild stand: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und neben diesem Schild war eine Erklärung. Es ging um ein Unglück im Jahre 1974. Eine Schulklasse mit 30 Mädchen ist durch diese Kitzlochklamm gewandert. Und am Ende wollten sie noch ein Gruppenfoto machen. Einige Mädchen setzten sich auf dieses Geländer oder auf diese Geländerdinger eben. Und die anderen platzierten sich davor. Und durch dieses hohe Gewicht krachte die Brücke ein. Die 30 Mädchen stürzten in die Tiefe und 8 Mädchen dabei verloren das Leben. Die anderen wurden sehr, sehr schwer verletzt gerettet. Und dann dieses Bekenntnis, dieses Schild dort. Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Was für eine Aussage. Was für ein Glaube wird da sichtbar. Was für ein Vertrauen in diesen lebendigen Gott wird dort sichtbar. Nur wer Anfechtung erlebt, weiß, was Vertrauen ist. Die zweite Wahrheit. Nur wer Vertrauen hat, kann Angst überwinden. Das erste, was uns Gott in diesen Versen sagt, oder was Gott Abraham in diesen Versen sagt, ist dieser berühmte Satz: Fürchte dich nicht. Das ist wohl einer der häufigsten Sätze in der Bibel. Fürchte dich nicht, das bedeutet doch aber auch umgekehrt, dass unsere Angst ein Hauptproblem unseres Lebens ist. Wir tun uns vielleicht auch deshalb so schwer mit Schritten des Glaubens und des Vertrauens, weil wir Angst haben. Angst vor Versagen, Angst vor Blamage, Angst vor der Verachtung der anderen, Angst vor dem Scheitern, vor dem Verlieren, vor der Niederlage. Wir wagen so wenig, weil wir Angst haben vor Veränderung, im Letzten auch darin Angst vor dem Tod, Angst vor dem, was wird kommen, was wird werden. Abraham hatte Angst davor, von diesem Gott betrogen zu werden. Abraham hatte Angst davor, zum Gespött des gesamten Orients zu werden. Angst davor, dass sein Leben ohne Zukunft und damit ohne Sinn bleibt. Er hatte doch die Zusage Gottes, dass aus ihm ein großes Volk werden würde. Und jetzt, mit 100 Jahren, gegen Angst hilft nur Vertrauen. Aber solange die Angst in unserem Leben größer ist als das Vertrauen, werden wir keine Schritte nach vorne machen können. Solange die Angst größer ist als das Vertrauen, wird sich nichts ändern. nur in dem Moment, in dem das Vertrauen wächst und größer wird als die Angst, in dem Moment verändert sich alles bei uns. Aber was muss geschehen, damit dieses Vertrauen in dieser Weise wachsen kann? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ihr noch klein wart. Die Kinder haben oft Angst. Angst, was zu tun, weil sie noch nicht genau wissen, na, wie geht das und kann ich das? Und es nützt überhaupt nichts, wenn die Eltern dann hingehen und sagen, guck mal, so macht man das. Nein. Vertrauen wächst nur dort, wo wir in dem Kind den Mut erzeugen, etwas zu wagen, diesen Schritt zu gehen, wenn man ihm den Mut zuspricht, du schaffst das. Und ich bin bei dir und ich helfe dir dabei. Du schaffst das. Vormachen nützt da wenig. Und Gott macht mit Abraham genau das Gleiche. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Fürchte dich nicht. Ich sehe, wie deine Jahre vergehen. Ich sehe, wie deine Zweifel wachsen. Ich sehe, wie du die Sehnsucht nach der Erfüllung dieser Verheißung hast. Und du dich davor fürchtest, dass es nicht zustande kommt. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich. Darum geh voran. Und genauso spricht Gott auch in unsere Ängste hinein. Fürchte dich nicht vor dem, was kommt. Fürchte dich nicht vor den neuen Lebenssituationen, vor den Veränderungen, vor denen du vielleicht im Moment stehst, vor den Herausforderungen und vor dem Versagen, vor dem, was wie ein Berg vor dir steht und du nicht weißt, wie du es überwinden sollst. Fürchte dich nicht, denn ich, dein Gott, bin bei dir. Das habe ich dir zugesagt. Das größte Problem sind nicht unsere Herausforderungen, sondern unsere Ängste. Und dann begründet Gott bei Abraham diese unglaubliche Aufforderung oder diese Zusage. Ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das heißt doch mit anderen Worten, Abraham, du musst dich nicht fürchten, weil ich der bin, der behütend und beschützend mit dir geht. Wie jemand, der ein Schild dabei hat und in die Schlacht zieht. Ich kann mich gut an so alte Filme erinnern, die den Panzer über mir aufbauen und geschützt sind vor diesen Pfeilen des Gegners und die Pfeile den Menschen nicht erreichen können. Manchmal kommt uns unser Leben auch wie so eine Schlacht vor, in die wir ziehen. In der lauter feindliche Pfeile auf uns abgeschossen werden. Und wir wünschten uns, wir hätten solch ein Schild, unter das wir uns stellen könnten, unter dem wir geschützt sind vor diesen Angriffen, die auf uns einprasseln. Und Gott sagt dir, ich bin bei dir. Ich bin dieser Schild. Zieh ruhig los, wage das, was du dir vielleicht nicht zutraust. Ich bin bei dir. Als Abraham seinen Kummer und seine Verzweiflung über die fehlenden Nachkommen vor Gott ausbreitet, da breitet Gott die Fülle seiner Verheißung über ihm aus. Er zeigt ihm, was ihn erwarten wird. Aber was ist das eigentlich, was Gott Abraham zeigt? Es ist ein Versprechen, das Abraham hier bekommt. Die Bibel nennt das Verheißung. Und uns geht es vielleicht manchmal auch so, aber auch zu kennen oder sie umzusetzen und sie zu verstehen, ja, muss ich sie kennen. Sie stehen in Gottes Wort. Gott steht immer zu seinen Versprechen. Gott steht immer zu seinen Verheißungen. Wir brauchen seine Zusagen, seine Verheißungen. Sonst gehen wir ein wie eine Blume ohne Licht. Gottes Verheißungen sind für uns dieses Licht. Es ist Gottes Wort, das mich leben lässt. In seinem Wort haben wir unglaubliche Zusagen an uns. Wir brauchen ein Wort von dem, der außerhalb dieser Welt steht, der nicht gebunden ist an unsere Unzulänglichkeiten und an unserem Unvermögen, sondern der größer ist, der darüber hinausgeht. Wir brauchen sein Wort, seine Versprechungen für unser Leben. Das ist das, was Abraham am Leben hält. Und das ist auch das, was uns am Leben hält. Dass Jesus uns verspricht, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Dass er uns Leben und volle Genüge gibt, das heißt Leben im Überfluss. Dass uns alle Dinge zum Besten dienen müssen, auch wenn wir es manchmal nicht sehen und nicht begreifen. Dass am Ende Gott alle Tränen abwischen wird und das Leid und Tod nicht mehr sein wird. Dass er unser Schild und unser Lohn ist. Wenn das Vertrauen größer wird als die Angst, dann fängt das Leben an. Schauen wir auf die dritte Wahrheit. Als er in den Himmel geschaut hat. Ein Himmel übersät mit Sternen, wie wir uns es kaum vorstellen können. Und dann gibt ihm Gott diese unglaubliche Verheißung. So zahlreich, wie dieses Meer von Sternen ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham mit 100 Jahren. Habt ihr schon mal versucht, in einem Bild die Sterne eines solchen Sternenhimmels zu zählen? Unmöglich, das geht nicht. Was für Abraham die Zahl der Nachkommen war, die Gott ihm an der Zahl der Sterne verheißen hat, das ist für uns die ewige Herrlichkeit in Gottes neuer Welt. Die Zahl der Nachkommen stand für Abraham für eine überwältigende Zukunft, die Abraham haben sollte. Und solch eine überwältigende Zukunft ist jedem verheißen, der sich im Vertrauen an Jesus festmacht. Uns ist eine große Ewigkeit verheißen. Anders als bei Abraham zeigt sich die bei uns nicht in der unzähligen Nachkommenschaft, sondern in diesem ewigen Leben in der Gegenwart Gottes. Paulus schreibt in Römer 8, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber
Gott uns begleitet, dass Gott uns sagt, ich bin dein Schild und dein Lohn, werden wir diese Dinge anpacken können. Und nun kommt dieser bemerkenswerte Satz in unserem Abschnitt. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Das Wort Glauben hier beschreibt ein sich in etwas festmachen. Und man kann das vielleicht am besten beschreiben, wenn man so einen Bergsteiger sich anguckt. Der Bergsteiger, der sich mit seinem Karabinerhaken am Sicherungsseil seines mitsteigenden Kollegen da mit einhakt, es sich festmachen an dem anderen, am Sicherungsseil. Abraham machte sich fest in dem Herrn. Ich möchte euch und mir Mut machen, sich auch in dieser Weise in Gott festzumachen, in seinem Wort festzumachen.
Gerade im Blick auf die verschiedenen Lebensfragen, mit denen wir vielleicht gerade unsere große Mühe haben. Klingt euch mit dem Karabinerhaken eures Lebens in Gottes Wort ein, in Gottes Gegenwart ein,
in dem Vertrauen darauf, dass Gott unser Leben weiterbringt, dass er uns voranbringt. Lasst euch von Gottes Wort die Verheißung zurufen, die Gott uns zusagt. Und dann lasst euch im Vertrauen fallen. Dann werdet ihr erfahren, wie Gott hält, wie Gott trägt,
wie Gott führt und wie er leitet und wie er beschützt. Und wie er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Vertrauen ist der Anfang von allem. Wenn wir uns vertrauensvoll in Gott festmachen, dann ist das der Anfang von allem. Der Anfang für den Frieden über alle unsere Lebensängste, über alle unsere Lebensfragen, über alles, was uns im Leben begegnet. Wir werden unser Leben nicht anders leben können, als mit diesem immer wieder neu sich festmachen in Gottes Verheißungen, sich festmachen in Gottes Nähe, in Gottes Gegenwart. Und dann werden wir erleben, dass Gott immer seine Versprechen hält. Schaut doch heute Abend mal, wenn ihr zu Hause seid, in den Himmel. Vielleicht können wir mal diese Vielzahl oder einen Teil der Vielzahl der Sterne sehen. Und dann lasst euch zusagen, du wirst so viel Leben haben, so viel Zukunft haben und so viel Ewigkeit haben, wie die Sterne am Himmel. Amen. Ich möchte euch einfach noch einladen, dass vielleicht zwei Leute noch mit uns beten können. Und ich mache den Abschluss von dem Gebet.
Der Herr ist der Abraham an dieser Stelle so nah. Weil er einfach gesehen hat, Herr, dass du meine Verheißung gegeben hast, dass du meine Zusage gegeben hast und er noch nicht gesehen hat, wie du das vollendet hast, wie du das gewirkt hast. Und er fängt an zu zweifeln, zu fragen. Und Herr, wie viele Verheißungen hast du mir gegeben? Und ich fange immer an, manchmal einfach die Dinge wieder selber in die Hand zu nehmen, weil ich nicht warten kann, bis du deine Verheißungen an mir vollendest. Aber ich möchte mit Abraham lernen, Herr, mich wirklich festzumachen an dir. Mich festzumachen an diesem Vertrauen, dass du wirklich alles in deiner Hand hältst. Und dass es nichts gibt, was uns begegnet, was uns aus deiner Hand nehmen darf oder wo du uns einfach auch immer begleitest. Ich möchte danken, dass du gerade dort, wo es mir sehr schwer fällt, ganz besonders nahe bist und mir zusicherst, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wage diesen Schritt, weil ich mit dir gehe. Herr, das möchte ich neu lernen, meinen Blick auf dich zu richten. Und ich danke dir dafür, dass du wirklich zugesichert hast, dann mit mir zu sein. Danke für die Verheißungen, du uns gegeben hast und dass du immer zu deinen Verheißungen stehst.